ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Im Nordosten der Ukraine liefern sich ukrainische Einheiten und russische Truppen weiter heftige Gefechte. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine berät sich Kanzler Scholz in Stockholm mit dem sogenannten Nordischen Rat. Und Israel gedenkt der bisherigen Opfer des Kriegs gegen die Hamas. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 13. Mai um 16 Uhr. Im Nordosten der Ukraine liefern sich ukrainische Einheiten und russische Truppen weiter heftige Gefechte. Besonders umkämpft ist die Stadt Wowchansk in der Region Charkiw. Nach Angaben der Behörden wurden dort zuletzt 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Medien in Russland melden, dass russische Einheiten inzwischen in die Stadt eingerückt seien. Das ukrainische Militär weist dies zurück, gesteht aber taktische Erfolge der russischen Truppen ein. Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth berichtet von einem massiven Problem für die ukrainischen Truppen.
Unterwegs mit der ukrainischen Polizei in der Region Charkiw. Gennadij Judin soll Zivilisten vor den russischen Angriffen in Sicherheit bringen, erklärt der Polizist einem dänischen Fernsehteam. Immer wieder sind Einschläge zu hören.
Bombe.
Die Menschen in der Grenzregion zu Russland müssen überstürzt fliehen. Das Gebiet wird in der Ukraine auch Grauzone genannt. Denn friedlich war es hier seit 2 Jahren kaum mehr. Viele Menschen haben die Region daher schon lange verlassen. Lena Marquardt aber flieht erst jetzt, weil es anders nicht mehr geht. Ich bin hier geboren, 60 Jahre habe ich hier gelebt, mein ganzes Leben lang. Derweil weist das ukrainische Militär Kritik zurück, auf die russische Offensive nicht vorbereitet gewesen zu sein. Denn der ukrainische Geheimdienst hatte mit einem russischen Angriff gerechnet, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt. Andrei Kowalenko, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, hält die Kritik jedoch für unberechtigt. Es ist unmöglich, Verteidigungslinien auf dem Grenzstreifen zu bauen. Die gesamte Ausrüstung und alle Ingenieure würden zerstört und getötet werden durch feindliche Drohnen und Artillerie. Es gäbe starke Verteidigungslinien in der Region Charkiw, sagt Kowalenko. Diese befinden sich jedoch in einigen Kilometern Entfernung. Die ukrainischen Truppen versuchen nun, den russischen Vorstoß aufzuhalten. Beobachter gehen aber davon aus, dass es sich bei dem Angriff auf Charkiw um ein Ablenkungsmanöver handeln könnte. Das eigentliche Ziel sei die Region Donetsk. Und auch in dieser Region stehen die ukrainischen Truppen unter massivem Druck. Soldat Andriy gehört zur Crew eines deutschen Leopard 2, aber er kann den modernen Kampfpanzer nicht effektiv einsetzen, berichtet Andriy der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben einen katastrophalen Munitionsmangel, vor allem fehlt Splittermunition. Das hat oberste Priorität, weil sich die Taktik geändert hat. Wir können die russische Infanterie nicht mit Brechstange und Speer bekämpfen. Als wir noch Splittermunition hatten, konnten wir Ergebnisse erzielen. Ich habe das gesehen, wir haben einen Unterstand getroffen und ihn zerstört. Rissen. Die russischen Soldaten haben schwere Verletzungen erlitten. Mit zunehmendem Frust blicken viele Ukrainerinnen und Ukrainer auf die sich verzögernden Waffen- und Munitionslieferungen aus dem Westen. Die Absetzung des russischen Verteidigungsministers Shoigu besorgt die Menschen in diesem Kontext zusätzlich. Ihor Chalenko, Leiter des Zentrums für Analysen und Strategien. Die Ernennung von Belousov zeigt, dass Russland seine Wirtschaft weiter auf Krieg einstellt und die großen Korruptionsprobleme innerhalb des Verteidigungsministeriums lösen will. Dies ist ein Signal, dass Russland sich auf einen langfristigen Krieg vorbereitet. Das ist kein positives Signal für uns, aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Schon jetzt ist die Ukraine nicht in der Lage, den eigenen Bedarf an Ausrüstung und Munition für ihre Truppen zu decken. Für die Soldaten an der Front sind schnelle und zuverlässige Lieferungen aus dem Westen daher umso wichtiger.
Rebecca Barth berichtete. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine reist Kanzler Scholz heute für 2 Tage nach Schweden. In Stockholm trifft er die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen von Schweden, Dänemark, Island, Norwegen und Finnland. Zentrales Thema der Gespräche sind die Sicherheitslage in Europa und die Unterstützung der Ukraine. Morgen wird Scholz von Schwedens Regierungschef Kristersson noch einmal zu bilateralen Gesprächen empfangen. Die beiden wollen unter anderem ein Abkommen für eine strategische Partnerschaft unterzeichnen in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Digitales. Aus Berlin, Kai Clement.
Eine Reise, aber gleich 5 Regierungschefs. Denn Bundeskanzler Olaf Scholz trifft in Stockholm nicht nur auf Gastgeber Schweden, sondern auch auf die Ministerpräsidentin Dänemarks und ihre Amtskollegen aus Finnland, Island und Norwegen. Sie alle gehören dem sogenannten Nordischen Rat an, der bereits 1952 gegründet wurde. Vor knapp 2 Jahren war Scholz schon einmal in dieser Runde zu Gast. Auch damals stand Russlands Krieg gegen die Ukraine im Mittelpunkt. Eines hat sich seitdem grundlegend geändert. Inzwischen gehören als Reaktion auf den Überfall auch Schweden und Finnland der NATO an. Wie die Ukraine besser unterstützt werden kann, das ist ein Thema für das Treffen. Scholz verweist regelmäßig auf die umfangreichen Lieferungen Deutschlands und sieht Partnerländer stärker in der Pflicht. Das Treffen findet statt bei Mobilfunkunternehmen Ericsson, denn die richtige Antwort auf hybride Bedrohungen ist ein weiteres Thema des Austausches, hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit angekündigt. Dabei geht es um die Marktmacht Chinas beim Thema 5G-Ausbau, wie auch um die Rolle Russlands. Zuletzt hatte die Bundesregierung das Land für einen Hackerangriff auf die SPD-Parteizentrale in Berlin verantwortlich gemacht.
Kai Clement berichtete. Schauen wir nun auf die Lage in Nahost. Das israelische Militär hat weitere Ziele im Gazastreifen angegriffen. Nach eigenen Angaben hat es sich um, Zitat, taktische Vorstöße gehandelt. Die Bewohner seien vorher gewarnt worden. Im Visier ist vor allem die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Dorthin sind mehr als 1 Million Menschen geflüchtet, um sich in Sicherheit zu bringen. Israel sieht die Stadt als Rückzugsort der Terrorgruppe Hamas. Mit Sirenengeheul hat im ganzen Land in Israel das Gedenken begonnen an Soldaten, die im Krieg gestorben sind und an Opfer von Terroranschlägen. Traditionell finden am Memorial Day auf Friedhöfen Gedenkzeremonien statt, an denen auch Politiker teilnehmen. In diesem Jahr ist das besonders heikel. Nicht alle Familienangehörigen von Soldaten und Opfern des Terrors vom 7. Oktober wollen sie dabei haben. Es ist auch eine Art des Protests gegen die Politik der Regierung. Unterdessen gehen die Kämpfe in Gaza und an der Nordgrenze zu Israel weiter. Mehr dazu von Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Punkt 11 Uhr heulten die Sirenen im ganzen Land auf. Für 2 Minuten stand das Leben in Israel still. Auch in Tel Aviv stiegen die Menschen aus den Autos. Fußgänger hielten den Kopf gesenkt, um an gefallene Soldaten im Krieg und an die Opfer von Terroranschlägen zu denken. Diesmal drehen sich an Yom HaZikaron, an Israels Memorial Day, die Gedanken vor allem um den Krieg in Gaza und deren Opfer, sagt Michael, der von seinem Motorrad abgestiegen ist. Es ist sehr traurig für alle, die gestorben sind, für unsere Brüder und Schwestern, die am 7. Oktober gestorben sind. Alle Menschen in Israel glauben noch an Frieden. Wir hoffen, die andere Seite bekommt ihn auch. Ich hoffe, dass wir eines Tages in Frieden zusammenleben.
Live in peace together, yeah.
Von Versöhnung ist andernorts wenig zu spüren. Familienmitglieder von Opfern des 7. Oktober protestieren vor Friedhöfen. Auf einem soll der rechtsgerichtete Politiker und Israels Finanzminister Bezalel Smotrich eine Rede halten und erntet Proteste. In der Stadt Ashdod nahe des Gazastreifens stellt sich der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir vors Mikrofon und wird ausgebuht. Weil die Regierung die Geiseln in Gaza sterben lässt, rufen einige Demonstranten. Andere prangern an, dass kaum ein Politiker bisher Verantwortung für das Versagen am 7. Oktober übernommen hat. Ayal Eshel ist der Vater von Soldatin Ronny Eshel, die am 7. Oktober in der Militärbasis Nahal Oz vor der Hamas warnte und getötet wurde. Der Vater bringt das Gefühl vieler Familien an diesem Tag im israelischen Radio auf den Punkt. Lasst diesen Menschen den besonderen Moment, sich von ihren Liebsten zu verabschieden, ohne dass jemand eine Rede hält. Welchem Politiker soll ich die Hand schütteln? Ronny ist wegen dieser Führung im Kampf gefallen. Es scheint wenig zu nützen. Viele Reden werden gehalten auf einer Gedenkzeremonie an der Klagemauer in Jerusalem, bei der auch Israels Generalstabschef Herzi Halevi dabei ist, wendet er sich in einer Rede an die trauernden Familien, gesteht dann aber ein. Als Kommandant der israelischen Armee während des Krieges trage ich die Verantwortung für das Versagen der Armee, die unsere Zivilisten am 7. Oktober beschützen sollte. Ich bin der Kommandant, der ihre Söhne und Töchter in die Schlacht geschickt hat, von der sie nie zurückkamen. Ich muss Antworten liefern für die schwierigen Fragen, die sie quälen. Auch Israels Premier Netanyahu hat eine Rede vorbereitet, die er auf dem Herzlberg und Nationalfriedhof in Jerusalem hält. Von Eingeständnissen ist hier allerdings nicht die Rede. Heute befindet sich das Schwert Davids in unserer Hand und wir wehren uns gegen unsere Feinde. Unser Unabhängigkeitskrieg ist noch nicht beendet. Er geht in diesen Tagen weiter. Wir werden siegen. Bislang konnte Netanyahu aber keines seiner Kriegsziele erreichen. Währenddessen gehen die Kämpfe in Gaza mittlerweile an drei Fronten weiter. Im Norden, in Gaza-Stadt, ist es der Hamas gelungen, sich erneut zu formieren und mit Raketen auf Israel zu schießen. Auf die im Süden Gazas gelegene Stadt Rafah rückt die israelische Armee weiter vor.
Bettina Meyer berichtete. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.